Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann, ich begrüße Sie. Treibhausgasemissionen und Erderwärmung. Ein Teil des Kohlendioxids wird aus der Atmosphäre entnommen. Wie weit das bisher gelingt und was zu tun bleibt, steht im neuen CDR-Report. Rohstoffe mehrfach nutzen, auch um Treibhausgase zu verringern. Wir stellen Details des Aktionsprogramms Kreislaufwirtschaft vor. Gut geprüft, zurück auf den Markt. Gebrauchte Solarmodule für Photovoltaikanlagen. Und Indonesien verändert seine Rohstoffpolitik mit Folgen auch für Deutschland. Doch zuerst blicken wir zurück auf 40 Jahre Bundesumweltministerium. Jute statt Plastik, FCKW-Verbot, Dosenpfand. Das alles gab es noch nicht, als vor genau 40 Jahren das Bundesumweltministerium gegründet wurde. Es war eine Katastrophe, die den Anstoß dazu gab, das Reaktorunglück von Tschernobyl. Wenige Wochen danach nahm das neue Ministerium seine Arbeit auf. Und gestern wurde in Berlin Jubiläum gefeiert. Mit ehemaligen Ministern viel Lob und allerlei Kritik. Till Tonino war dabei.
Viele Menschen drängen sich dicht an dicht im Eingangsbereich vom Berliner Café Moskau. Hier wird gefeiert. 40 Jahre Umweltministerium. Wobei gerade die Umweltschützerinnen und Schützer aktuell wenig Gründe haben, um zu feiern.
Die aktuelle Klimapolitik der Bundesregierung ist, das muss man einfach so sagen, so ein dreifaches Desaster. Das eine ist, man baut auf völlig unnötiger Weise Erfolge der Vergangenheit zurück. Das zweite ist, und das ist super gefährlich, man nuschelt komplett weg, wie drastisch die Lage ist. Das heißt, Menschen werden nicht ausreichend gewarnt vor den Klimafolgen, die wir jetzt hier auch zu erwarten haben. Und drittens ist, es wird einfach so für uns alle richtig, richtig teuer.
Neben Luisa Neubauer, Aktivistin bei Fridays for Future, kritisieren auch Umweltverbände wie Greenpeace oder der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, die aktuelle Klimapolitik. Selbst die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel von der CDU lässt in ihrer Festrede Kritik durchscheinen.
Trotz aller anderen politischen Herausforderungen bleibt der Klimawandel eine Überlebensfrage der Menschheit. Manchmal scheint mir das in diesen Tagen ein wenig in den Hintergrund zu treten.
Außerdem mahnt Merkel, Werkzeuge, die bereits erprobt seien, sollten konsequent genutzt werden.
Ich hatte es immer für richtig gehalten, Umweltgüter zu bepreisen und damit die Umweltpolitik in die soziale Marktwirtschaft zu integrieren. Das ist ja heute mit dem Zertifikatehandel im Bereich der Klimapolitik teilweise gelungen. Man darf nur nicht zu viele Ausnahmen machen.
Die ehemalige Kanzlerin zeigt sich auch selbstkritisch. Sie habe zu häufig nach dem Prinzip Hoffnung gehandelt, statt nach dem Vorsorgeprinzip. Bis heute beschäftigt sie, ob Politik genug auf Expertinnen und Experten höre. Neben der Kritik unterstreicht Merkel aber auch, was geschafft wurde, wie das FCKW-Verbot zum Schutz der Ozonschicht oder das Pariser Klimaabkommen. Der aktuelle Umweltminister Carsten Schneider, SPD, findet auch positive Worte.
Klimaschutz und Umweltschutz gehören zusammen. Genauso wie kluge, nachhaltige Umweltpolitik und wirtschaftliche Prosperität. Die Bilanz dieser 40 Jahre kann sich sehen lassen. Deutschland ist wirtschaftlich gewachsen und dabei gesünder und nachhaltiger geworden.
Für Schneider ist das beste Beispiel dafür das Erneuerbare Energiengesetz EEG. 2000 von Umweltminister Jürgen Trittin eingebracht, hat es den erneuerbaren Energien durch Abnahme- und Vergütungsgarantien den Weg bereitet. Damals war diese Entwicklung kaum vorstellbar.
Als das Erneuerbare Energiengesetz beschlossen wurde, wir hatten nicht zu hoffen gewagt, dass damit eine Weltrevolution auszulösen war und ausgelöst wurde. Heute decken erneuerbare Energien mehr als die Hälfte unserer Stromversorgung. In weiten Teilen der Welt sind sie die beste und günstigste Energiequelle. Dass wir heute die Chance haben, den Klimawandel aufzuhalten, ist auch dem EEG zu verdanken und den Kern hat es hier in Deutschland gehabt.
Über die Weiterentwicklung eben dieses erneuerbare Energiengesetzes streitet sich die Bundesregierung derzeit intensiv. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat Vorschläge vorgelegt, die den Ausbau ausbremsen könnten. So jedenfalls die Befürchtungen der Branche. Die Energiewende werde aber grundsätzlich niemand mehr aufhalten, weil sie zu sinnvoll sei, betont Kai Niebert, Präsident vom Deutschen Naturschutzring, dem Dachverband der Natur- und Umweltschutzorganisationen. Über den Naturschutzring seien 11 Millionen Menschen organisiert. Niebert hat so ein gutes Bild von dem, was sie bewegt. Er merkt,
die Menschen im Land wollen mehr, bessere Umweltpolitik und sind bereit, sich zu engagieren. Sie wollen keine Ohnmacht, sondern sie wollen handeln und das müssen wir nutzen.
Dafür, dieses Potenzial zu nutzen und in Politik zu verwandeln, sind das Umweltministerium und Carsten Schneider zuständig.
40 Jahre Bundesumweltministerium und jede Menge Aufgaben also. Apropos Aufgaben. 2025 war ein neues Rekordjahr, was kein Grund zur Freude ist, denn es geht um die weltweiten Treibhausgasemissionen. Sie erreichten einen neuen Höchststand. Was ist nötig, um der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlendioxid zu entziehen und es auf Dauer zu speichern? Gestern erschien der dritte Bericht namens The State of Carbon Dioxide Removal, CDR. Also die aktuelle Bestandsaufnahme und Bewertung der notwendigen Maßnahmen. Volker Mrasek hat sich den Report angesehen.
Industrie- und Schwellenländer bleiben bisher weit hinter ihren eigenen Zielen für die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurück. In den vergangenen Jahren sei nur ein Fünftel aller geplanten Maßnahmen zur CO2-Entnahme umgesetzt worden. Neue Technologien für das Carbon Dioxide Removal oder CDR entfalteten sich viel zu langsam. Eigentlich müssten sie so stark ausgebaut werden wie zum Beispiel die Photovoltaik. Das bemängelt jetzt ein neuer Expertenbericht über den Status von CDR in den G20-Ländern. Oliver Geden hat daran mitgeschrieben. Er leitet die Forschung über Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
2,2 Milliarden Tonnen entnehmen wir jetzt schon. Davon sind aber 99,9% Aufforstung und Wiederaufforstung.
Mit gerade mal 2 Millionen Tonnen pro Jahr kommen neuartige Technologien lediglich auf ein Tausendstel davon. Darunter sind zum Beispiel Biomassekraftwerke mit CO2-Abscheidung und Deponierung oder Anlagen, die das Treibhausgas aus der Luft fischen, indem sie es chemisch binden, was man auch Direct Air Capture nennt.
Wenn man sich diese Szenarien anguckt, dann müsste man von den 2 Millionen Tonnen für neuartige Methoden eigentlich bei 70 bis 100 Millionen bis 2030 landen.
Laut dem Report gibt es weltweit derzeit 46 Demonstrationsprojekte, die meisten kleindimensioniert und noch zu teuer für eine breitere Vermarktung. Dennoch sei es mit der Aufforstung von Wäldern allein nicht getan, betont Co-Autorin Sabine Fuß. Sie ist Professorin für nachhaltiges Ressourcenmanagement an der Berliner Humboldt-Universität.
Wir erleben ja auch schon Klimawandel. Da kann natürlich so ein Waldbrand schnell CO2 auch wieder entlassen. Das heißt, wir brauchen auch diese teureren Optionen im Portfolio. Und die Kosten können natürlich auch nur runterkommen, wenn man in diese Technologien investiert.
Vorreiter sind bisher die USA. Dort befinden sich fast alle großen CDR-Biomassekraftwerke, die heute schon operationell laufen. Und dort sind auch die ersten chemischen CO2-Absauger im Bau, die wirklich Industriemaßstab haben. Doch die Zukunft dieser Projekte sei ungewiss, sagt Gregory Nemeth, Wirtschaftsingenieur und Professor an der Universität von Wisconsin. Unter Präsident Donald Trump seien die USA auch auf diesem klimatechnologischen Feld zu einem Unsicherheitsfaktor geworden.
Zwei dieser Bauprojekte befinden sich in Texas und in Louisiana. Das sind Anlagen, die jährlich 500.000 Tonnen CO2 aus der Luft holen sollen. So viel wie ein Kohlekraftwerk pro Jahr in etwa ausstößt. 2 Milliarden US-Dollar Staatsgelder sollten in insgesamt 4 Zentren von Direct Air Capture in den USA fließen. Doch unter der Trump-Administration sind diese Projekte in Frage gestellt worden. Die Anlage in Texas steht kurz vor der Inbetriebnahme. Das könnte sich aber verzögern. Bei den anderen ist unsicher, ob das Energieministerium die nötigen Mittel freigibt, um die Anlagen fertigzustellen.
Es gibt CO2-Emissionen, die werden auch in Zukunft nicht vermeidbar sein, etwa prozesstechnische bei der Zementherstellung. Die müssten dann durch die ganzen CDR-Verfahren kompensiert werden. Sonst ist es nicht möglich, auf null Emissionen zu kommen, was immerhin über 100 Länder zu ihrem Ziel für 2050 erklärt haben. Knapp 9 Milliarden Tonnen CO2 müssten dann jährlich aus der Atmosphäre entfernt werden, so der Bericht. Beim derzeitigen Entwicklungstempo von CDR seien bestenfalls 40% davon zu schaffen. Es klafft also eine große Lücke. Die gelte es unbedingt zu schließen, fordert Oliver Geden.
Da müssen jetzt Staaten ran, Regierungen und Parlamente, entsprechende Regulierungen erlassen und es in die, sagen wir mal, klimapolitischen Instrumente oder Regularien integrieren, die ohnehin schon da sind. Und dann brauchen wir auch die entsprechenden Anreizprogramme, sonst wird es niemand machen.
Es ist anspruchsvoll, teuer und geht nicht schnell genug. Volker Mrasek zum neuen Bericht über das Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre. Eine weitere noch zu lösende Aufgabe: Kreislaufwirtschaft, also wertvolle Rohstoffe länger zu nutzen und mehr Produkte zu recyceln. Das Bundeskabinett hat heute ein Aktionsprogramm zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet. Ann-Kathrin Büsker in Berlin, welche konkreten Pläne hat die Bundesregierung?
Es sollen insgesamt weniger neue Rohstoffe gebraucht werden, dafür mehr alte wiederverwendet. Das ist ja schon seit 2025 so Beschlusslage im Rahmen einer Kreislaufwirtschaftsstrategie. Und die wird jetzt eben mit einem Aktionsprogramm hinterlegt, also mit konkreten Maßnahmen. Insgesamt gibt es davon 12, ist also einigermaßen überschaubar. Und der Bundesregierung geht es hierbei vor allem darum, Pionierarbeit zu verstetigen. Deutschland steht ja schon ganz gut da, was Recycling angeht, hat da Unternehmen mit guten Strategien. Und das möchte man jetzt eben gerne hochskalieren. Und dabei werden im Grunde drei große Politikstränge verfolgt. Zum einen Industriepolitik, also das Stärken eines Wirtschaftsbereiches und das gezielte Ermöglichen von Wachstum. Dann Umweltpolitik, weil weniger Rohstoffe abzubauen, Ressourcen schont und weniger Emissionen freisetzt. Und Sicherheitspolitik, weil Deutschland sich eben so weniger abhängig von Importen machen kann. Und gerade bei kritischen Rohstoffen, da kam es ja zuletzt immer mal wieder zu Importproblemen.
Was bedeutet dieses Aktionsprogramm für die Wirtschaft?
Wer in diesem Bereich unterwegs ist als Unternehmen, hat die Chance auf Fördergelder. Die Bundesregierung will insbesondere Demonstrationsbetriebe stärken und Wertschöpfungsketten schaffen. Dafür werden in den nächsten Jahren rund 260 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung gestellt für eben Investitionen in die Kreislaufwirtschaft und dann nochmal über 300 Millionen Euro aus dem Klimaschutzprogramm. Das heißt, wir reden hier über mehr als eine halbe Milliarde. Außerdem soll die öffentliche Beschaffung stärker auf zirkuläre Produkte setzen. Also der Staat selbst als Abnehmer dieser Produkte in Erscheinung treten. Das könnte tatsächlich ein entscheidender Faktor sein, weil es bislang häufig noch an der Nachfrage hapert, beziehungsweise komplette Wertschöpfungsketten einfach noch nicht da sind. Und was nützt eben die Produktionsanlage zur Aufwertung von recyceltem Stahl, wenn der eben nirgendwo eingesetzt wird? Da geht es also wirklich konkret darum, Absatzmöglichkeiten für diese Produkte zu schaffen.
Unternehmen, die im Bereich Recycling tätig sind, die werden diese Pläne sicher begrüßen, andere unter Umständen nicht. Was erwartet die Wirtschaft von dieser Kreislaufstrategie?
Der Bundesverband der Industrie hat kürzlich eine Studie vorgelegt, die das große Potenzial der Kreislaufwirtschaft zeigt. Der BDI sieht da wirklich enorme Wachstumsmöglichkeiten. Das ist eine Studie der Boston Consulting Group und die kommt darin zu dem Ergebnis, dass die Bruttowertschöpfung in diesem Bereich sich eben in den nächsten 19 Jahren verdoppeln könnte, von heute 60 Milliarden Euro auf bis zu 125 Milliarden Euro. Das bedeutet auch, dass da potenziell neue Jobs entstehen können. Das Aktionsprogramm ist deshalb auch von Teilen der Wirtschaft sehnsüchtig erwartet worden, auch von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Einfach, weil die sagt, Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Das ist ja im Moment in vielen Branchen genau das Entscheidende, dass es Leitplanken gibt. Die DIHK mahnt an, dass im Rahmen des Aktionsprogramms der Aspekt Digitalisierung aus ihrer Sicht aber noch stärker berücksichtigt werden müsse und warnt auch vor zu aufwendigen Berichtspflichten. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema, Stichwort Bürokratiebelastung. Aber insgesamt ist die Kreislaufwirtschaft wirklich etwas, worauf die Industrie setzen will, auch weil man eben die Importabhängigkeit senken kann um 20-40% nach Angaben des BDI.
Sind die Umweltverbände auch so positiv gestimmt, auch im Hinblick auf den Klimaschutz?
Naja, also die Möglichkeiten mit Kreislaufwirtschaft Emissionen zu mindern, die sind grundsätzlich sehr groß. Beispielsweise Stahl, der ist ja in seiner Herstellung enorm CO2-intensiv. Verwendet man jetzt bereits hergestellten Stahl nochmal, dann kann das große Mengen CO2 einsparen. 2024 sah eine Studie des Wirtschaftsministeriums da Potenziale von bis zu 80 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die bis 2030 eingespart werden könnten. Umweltverbände mahnen jetzt aber, dass dieses Aktionsprogramm noch nicht spezifisch genug sei. So kritisiert der WWF, dass klare Ziele für weniger Rohstoffverbrauch fehlen. Die Bundesregierung sagt zwar, dass weniger verbraucht werden soll, aber eben nicht wie viel. Auch bei den öffentlichen Beschaffungen gibt es keine Quote für die Rohstoffe. Da will man nach 2 Jahren dann eine Evaluation machen, wie gut das geklappt hat. Also Verbindlichkeit ist schon definitiv eine Achillesferse dieses Aktionsprogramms. Der WWF mahnt außerdem, solange neue Rohstoffe verwenden billiger ist als wiedergenutzte Rohstoffe, sei die Kreislaufwirtschaft strukturell benachteiligt und daran müsse man aus Sicht des WWF durch Preissignale eben etwas verändern.
Das Aktionsprogramm zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsstrategie. Ann-Kathrin Büsker stellte es vor. Dankeschön nach Berlin. Und wir bleiben beim Thema gebrauchte Handys, Laptops oder E-Bikes. Nach dem Aufarbeiten sind sie so gut wie neu. Ersetzt werden nur kaputte Teile und das schont Geldbeutel und Rohstoffe. Ähnlich funktioniert der noch relativ neue Markt für gebrauchte Solarmodule. Sie sind eigentlich recht langlebig, werden aber aus verschiedenen Gründen manchmal direkt oder nach kurzer Zeit schon aus dem Verkehr gezogen. Es gibt gute Gründe, gerade solche Module für eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach zu nehmen. Geprüft, zurück auf den Markt. Ines Rutschmann mit Einzelheiten.
Millionen von Solarmodulen gehen jedes Jahr in Deutschland in Betrieb. Zigtausende werden aber auch wieder abgebaut oder gar nicht erst installiert, weil sie nach wenigen Jahren im Feld durch leistungsstärkere Module ersetzt werden oder weil eine Palette mit Modulen beim Großhändler umgekippt ist und er nicht mehr garantieren kann, dass sie noch einwandfrei sind. Für solche gebrauchten Module gibt es einen Markt, der auch Privatleute adressiert. Einem Solarmodul ist aber nicht anzusehen, welche Leistung es noch hat und ob es sich berühren lässt, ohne dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Gebrauchte Module sind daher zu testen, ehe sie angeboten werden, sagt Daniel Philipp. Er leitet die für Modulprüfungen zuständige Abteilung am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme.
Also man sollte auf jeden Fall eine Leistungsmessung machen und eine sehr sorgfältige Sichtprüfung. Dann ganz wichtig die elektrische Sicherheit messen und eine Elektrolumineszenzprüfung ist sehr wertvoll. Mit der Elektrolumineszenzprüfung, da kann man feststellen, ob die Zellen beschädigt sind, also das Herz der PV-Module, ob die Brüche aufweisen und solche Dinge.
Diese Tests nehmen Start-up-Unternehmen an gebrauchten Modulen vor, die sie von Händlern, Betreibern großer Anlagen oder Entsorgungsfirmen bekommen. Module, die die Prüfungen bestehen, bieten sie Verbrauchern zum Kauf an, mitsamt gesetzlicher Gewährleistung. Es sind Tests, wie sie auch frisch produzierte Module durchlaufen, aber mit diesen allein lässt sich bei schon einmal benutzten Modulen nicht sicherstellen, dass ein jedes noch mehrere Jahre gut funktioniert, ergänzt Daniel Philipp.
Wichtig ist, dass die Person oder die Firma, die das anbietet und die diese Tests durchführt, auch über die entsprechende Kompetenz verfügt, das nicht nur nach der Erfüllung von bestimmten Leistungskriterien im Moment zu bewerten, sondern durchaus auch schon eine Einschätzung geben kann, beispielsweise was die verwendeten Materialien angeht. Oder auch die Stecker, die verwendet wurden, wie die innen aussehen, irgendwelche Hinweise darauf findet, dass sie nicht mehr langfristig eingesetzt werden können.
Möglich ist, dass die Anbieter gebrauchter Module diese reparieren, etwa wenn Stecker schadhaft sind. Das passiere aber kaum, weil es reichlich unbeschädigte Ware gebe, heißt es. Taugen Module für ein neues Leben, sind sie für verschiedene Anwendungen interessant. Wenn in der eigenen Dachanlage Module defekt sind oder die Anlage erweitert werden soll, dazu braucht es Ersatz gleichen Typs. Da die Hersteller alle 1 bis 2 Jahre ihre Produkte technologisch verändern, sind solche Ersatzmodule nur aus Restbeständen oder gebraucht zu haben. Wer dagegen eine neue Anlage auf dem Dach oder Gartenhäuschen baut, kann ein bisschen Geld sparen. Denn Second-Life-Module kosten in der Regel etwas weniger als neue, sagt Tobias Otto. Er berät Betreiber von Photovoltaikanlagen und solche, die es werden wollen, beim Solarenergieförderverein Deutschland. Stärker wiege aber ein zweiter Vorteil gebrauchter Module.
Ökologisch betrachtet macht es einen großen Unterschied, Module vor dem Recycling zu bewahren, denn da stecken Ressourcen drin, da wird Energie aufgewendet in die Module und unsere Ressourcen sind begrenzt und sollten sparsam eingesetzt werden.
Rund ein Jahr muss ein neues Solarmodul in Deutschland Strom produzieren, dann hat es so viel Energie erzeugt, wie zur eigenen Herstellung notwendig war. Je länger es in Betrieb ist, desto nachhaltiger ist sein Einsatz. Dass Solarmodule sehr lange zuverlässig arbeiten können, beweisen altgediente Photovoltaikanlagen. Tobias Otto berichtet aus dem Solarenergieförderverein.
Also da sind 30 Jahre keine Seltenheit bei uns im Verein. Die älteste Anlage, die ist von 1991, die läuft heute noch und der Betreiber hat da tatsächlich kaum nennenswerten Leistungsverlust zu vermelden.
Noch gibt es keine Standards für die Prüfung gebrauchter Solarmodule und damit keine Zertifikate, auf die Verbraucher achten können. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren, wenn noch mehr Module ausrangiert werden und zurück auf den Markt kommen.
Kosten und Rohstoffe sparen. Es kann ein zweites Leben für ausrangierte Solarmodule geben. Elektronik, Lebensmittel, Kosmetik. In vielen Produkten, die wir benutzen, stecken Rohstoffe von weit her, zum Beispiel aus Indonesien. Jetzt will das Land mehr selbst profitieren und es gibt neue Regeln für die Ausfuhr. Christiane Justus berichtet.
Die überraschende Neuigkeit verkündete Indonesiens Präsident Prabowo Subianto vergangene Woche vor dem Parlament.
Alle Verkäufe unserer Rohstoffprodukte, angefangen bei Palmöl, Kohle und Eisenlegierungen, müssen nun über staatliche Unternehmen abgewickelt werden, die von der Regierung der Republik Indonesien als alleinige Exporteure benannt wurden.
Im Klartext, die Ausfuhr von Rohstoffen aus Indonesien soll künftig zentral abgewickelt werden, staatlich kontrolliert über eine neue Gesellschaft, die dem erst kürzlich gegründeten Staatsfonds Danantara unterstellt wurde. Begründung für diesen Schritt sind angebliche Steuerverluste. Dem Präsidenten zufolge seien dem Land Einnahmen von bis zu 150 Milliarden US-Dollar jährlich entgangen, unter anderem, weil ihre Rohstoffe unter Wert ins Ausland verkauft worden seien.
Unsere natürlichen Ressourcen gehören uns und wir müssen entscheiden, wohin sie verkauft werden und was ein fairer Preis ist. Wir wollen die ungerechte Behandlung unseres Volkes nicht mehr hinnehmen.
Indonesien ist die größte Volkswirtschaft Südostasiens und weltweit führender Exporteur von Kohle, Palmöl, Nickel und anderen wichtigen Bodenschätzen. Hauptabnehmer ist, vor allem bei Nickel, China. Die Entscheidung stellt den traditionellen Handel auf den Kopf. Im Palmölsektor zum Beispiel verbinden bislang kleinteilige Lieferketten Bauern mit Agenten und Zwischenhändlern und globalen Lebensmittelkonzernen. Künftig müssen die Verträge über die zentrale Exportstelle laufen, die Menge und Preis kontrolliert. Experten haben allerdings so ihre Zweifel, dass die neue Rohstoffpolitik zum erhofften Ziel führt. Der indonesische Wirtschaftswissenschaftler Arianto Pantunru von der australischen National University sieht Parallelen zu ähnlichen Versuchen von Vorgängerregierungen, etwa beim Export von Gewürznelken oder auch bei der Regulierung von Palmöl. Allesamt seien gescheitert.
Ich denke, dass die Zentralisierung des Exports zu einer Wiederholung der Fehler früherer Regierungen führen könnte. Nach den bisherigen Erfahrungen hat so etwas eher zu Marktverzerrungen geführt und das Rent-Seeking begünstigt, das heißt die Gewinnmaximierung bei Einzelnen ohne gesellschaftlichen Nutzen.
Bessere Kontrolle am Zoll zum Beispiel könnte effektiver zum Ziel führen. Oliver Döhne von der Deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft GTAI arbeitet in Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Er geht davon aus, dass Preiserhöhungen auch in Deutschland zu spüren sein werden, zum Beispiel in Produkten, in denen Palmöl stecke. Die neue Exportpolitik habe viele überrascht, vor allem auch, weil Indonesien gerade ein umfassendes Wirtschaftsabkommen mit der EU aushandelt.
Es steht schon im Widerspruch zu dem Geist, in dem man eigentlich dieses Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, auf jeden Fall. Ja. Also Freihandel ist das nicht mehr. Man möchte ja eigentlich durch dieses Abkommen ein bisschen mehr Freihandel haben, aber das ist jetzt wirklich ein Schritt, der genau in die andere Richtung eigentlich geht.
Mit der neuen Politik möchte Indonesien auch die Weiterverarbeitung der eigenen Rohstoffe im Land halten. Unternehmen weltweit sollen in Produktionsstätten in Indonesien investieren. Aus dem Land sollen dann nicht mehr nur Rohstoffe exportiert werden, sondern hochwertige, fertige Produkte, wie zum Beispiel Batterien für Elektromotoren mit indonesischem Nickel. Oliver Döhne von der GTAI hält den Schritt für eine Machtdemonstration, einen Power-Move des indonesischen Präsidenten, aber bei allen Fragezeichen bringe sie auch eine Chance für deutsche Unternehmen mit sich.
Wenn man Qualitätsprodukte auch für den Export produzieren möchte, dann braucht man auch Weltklasse-Maschinen. Und da sehen wir eigentlich schon ein gewisses Potenzial hier, mehr als im Moment ist, ne? Dass Deutschland, deutsche Unternehmen, Maschinenlieferanten unter anderem, ne, dass die Indonesien dabei unterstützen könnten, diese Wertschöpfungskette hier im ganzen Land auszubauen.
Wie die Umsetzung des neuen indonesischen Exportplans im Detail aussehen soll, darüber ist noch nicht viel bekannt. Aber es soll jetzt zügig gehen. Die Übergangsphase ist erstmal nur bis September angesetzt. Danach soll das Geschäft mit Indonesiens Rohstoffen spürbar mehr Einnahmen auch für Indonesien einbringen.
Indonesien stellt seine Rohstoffpolitik neu auf und das wirkt sich auf seine Handelspartner aus. Deutschland und die Kampfabstimmung im UN-Sicherheitsrat, das ist gleich ein Thema. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.